Vielen Dank für die Gebete. Danke auch für die schöne Zeit. Es ist schon wieder vorbei mit dem heutigen Abend. Und ich habe mich gefreut, da zu sein bei euch. Morgen in der Früh fahre ich mit dem Bruder Johann nach Köln und dann steige ich ins Flugzeug und bin zum Frühstück schon zu Hause. Ich fliege nach Zürich und dort 15 Minuten davon entfernt vom Flughafen wohnen wir, also nicht weit. Ja, vielen Dank nochmal. Und wir haben heute Abend noch einen Abend, wo wir uns Zeit nehmen für den ersten Petrusbrief. Wir haben gestern gezeigt oder gesagt, es geht in diesen Versen Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10, geht es darum, dass der Apostel Petrus den Christen Hilfen mitgibt, die Fremdlinge sind auf dieser Erde. Und er spricht sie da an als solche, die wiedergeboren sind. Kapitel 2 spricht er sie als Neugeborene an. Was braucht ein neugeborener Fremdling auf dieser Erde? Was braucht ein Christ? Wir haben hier 5 Aufforderungen in diesem Abschnitt. Vers 13, ich nehme jetzt nur diese entscheidenden Sätze heraus. Vers 13, umgürtet die Lenden eures Denkens, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist das Erste. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das Zweite, als Kinder des Gehorsams formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, Vers 15, sondern werdet heilig. Werdet heilig. Das Dritte, es war in Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, führt euer Leben in Furcht, wandelt in Furcht. Das ist das Dritte. Und das Vierte, Vers 22, als solche, die ihr durch den Geist eure Seelen gereinigt habt, liebt einander aus reinem Herzen. Und das Fünfte, Kapitel 2, Vers 1, legt also ab alle Schlechtigkeit, Vers 2, und seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes. Hier sind 5 ganz wichtige Aufforderungen und wir können das auch verwenden, wenn wir Menschen helfen wollen. Erstens sollen wir es für uns selber anwenden. Und zweitens sollen wir es auch für andere anwenden. Das heißt, wie können wir Menschen helfen, die jetzt zum Glauben gekommen sind? Was sind die wichtigsten Dinge? Was brauchen die? Petrus sagt 5 Sachen. Das erste ist eine Einstellung. Setz deine Hoffnung nur auf die Gnade. Setz deine Hoffnung nicht auf deine Werke. Setz deine Hoffnung nur auf die Gnade Jesu Christi, auf das, was der Herr Jesus Christus getan hat. Und er wird sein Werk vollenden bei der Offenbarung Jesu Christi aus dem Himmel. Und auch da setzen wir die Hoffnung nur auf die Gnade und auf nichts anderes. Also hier eine ganz grundlegende Einstellung. Und das Zweite, in Vers 14, ein grundlegendes Merkmal des Charakters, werdet heilig, heißt es dort, werdet heilig. Und wir lesen nochmal Vers 14, als Kinder des Gehorsams, die sich nicht an die früheren Lüste anpassen oder die nicht nach dem Schema der früheren Lüste leben. Er spricht hier also zu den Kindern des Gehorsams, also er spricht die Christen an als gehorchende Kinder, Kinder Gottes, die gehorchen. Die Eltern erwarten von den Kindern, dass sie gehorchen. Das ist in dem Irdischen so und Gott erwartet es von seinen Kindern, dass sie gehorchen. Und wenn wir jemandem helfen wollen, der zum Glauben gekommen ist, sagt, das müssen wir ihm beibringen, das Wichtigste ist, sei Gott gehorsam. Sei Gott gehorsam. Die Bekehrung ist der erste Gehorsamsakt und dann geht es von Punkt zu Punkt und der Herr führt uns weiter. Also als Kinder des Gehorsams, die sich nicht an die früheren Lüste anpassen oder eigentlich die nicht nach dem Schema der früheren Lüste wandeln. Das ist ein Schema. Früher lebten wir nach einem Schema. Und das Schema war, ich lebe nach Lust und Laune. Hast du Lust oder hast du nicht Lust? Das hört man ja heute sehr oft, oder? Ja, wir tun, wozu wir Lust haben. Das ist das Denken des Menschen, des natürlichen Menschen. Aber Gott sagt, jetzt, wenn ihr Kinder Gottes geworden seid, lebt nicht nach diesem Schema, nach dem Schema der früheren Lüste. Passt euch nicht an dieses Schema, wie ihr vorher gelebt habt. Da sagt er, nach dem Schema der früheren Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet. Das heißt, früher hattet ihr mangelnde Erkenntnis. Und weil ihr mangelnde Erkenntnis hattet, Unkenntnis, deshalb habt ihr nach euren Lüsten euer Leben geführt. Aber was heißt das für uns? Wenn jemand nach seinen Lüsten lebt, beweist er mangelnde Erkenntnis. Er beweist Unkenntnis, das heißt, er kennt Gott nicht wirklich. Lüste kann man ja steuern. Es gibt gute Lüste und es gibt böse Lüste. An sich ist es ja gut, dass wir gewisse Wünsche und Verlangen und Begierden haben, aber wir müssen die richtige Richtung gehen. Und welche Lüste man jetzt fördert und welche man bremst, das ist abhängig von dem, wie man Gott kennt, von der Kenntnis Gottes. Und früher, sagt er, früher seid ihr nach dem Schema der Lüste dieser Welt gewandelt, die ihr in eurer Unkenntnis hattet. Also hier zeigt Petrus, es hängt mit Unkenntnis zu tun, zusammen, hat mit Unkenntnis zu tun. Man kann steuern, Lust, was habe ich gern? Man kann einen Geschmack entwickeln in eine richtige Richtung, das haben wir mit unseren Kindern getan. Oder? Als unser Jüngster, ich kann mich noch gut erinnern, als er noch recht klein war, und man hat ihm das erste Mal gefüttert mit Karottenbrei. Wie sagt man bei Ihnen Rübenbrei? Oder Möhren, oder wie heißt das? Ja, Möhren. Also, was hat er gemacht? Ja, klar, ausgespuckt. Ausgespuckt. Das war er nicht gewohnt, oder? Und was haben wir da getan? Haben wir gesagt, der Arme, der will keine Möhren. Also gut, dann müssen wir halt was anderes versuchen. Nein, haben wir nicht gemacht. Man hat es wieder gemacht. Man hat ihn wieder daran gewöhnt, oder? Und man muss den Geschmack bilden. Geschmacksbildung. Das kennen wir. Und im Geistlichen ist es auch so. Wir haben gewisse Lüste und Begierden und wir müssen für das Richtige eine Begierde entwickeln, nicht für das Falsche. Es gibt böse Lust und es gibt gute Lust. Ja? Habt eine Lust an dem Herrn. Das ist eine gute Lust. Ja? Oder selig der Mann, der seine Lust hat an dem Wort des Herrn, heißt im Psalm 1. Also Lust muss in die richtige Richtung gesteuert werden. Und das hängt davon ab, ob man Gott kennt und sein Wort kennt. Das hängt damit zusammen. Wir werden merken, dass überhaupt im Petrusbrief kommt das öfters vor, dass Petrus, wenn er was sagt, dann begründet er immer. Dann begründet er und motiviert dadurch. Also es gibt nicht nur einfach einen Befehl, mach das und mach jenes, sondern er sagt, warum. Er motiviert und er sagt, schaut, die Lüste, das wird gesteuert von deiner Erkenntnis Gottes. Und wie kann man das jetzt richtig, wie sieht das jetzt praktisch aus? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, dass er, ich bin vom Vater gekommen und in diese Welt gegangen, vom Vater ausgegangen und in diese Welt gekommen und ich verlasse wieder die Welt und jetzt gehe ich zum Vater. Und da hat er zu den Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst oder habt ihr Bedrängnis, seid aber guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja und bitte, wie soll das den Jüngern helfen? Zuerst denkt man sich, wie soll das den Jüngern helfen? Jesus sagt ihnen, hab keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Die Jünger hatten sich vielleicht gedacht, ja du hast es gut, du hast die Welt überwunden und wir bleiben in der Welt zurück und wir haben sie nicht überwunden. Und jetzt? Warum sagt er das? Er sagt, Das steht in Johannes 16, Vers 33. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und er sagt das so, als ob das die Lösung wäre. Wie ist dieser Satz eine Hilfe für die Jünger? Die Lust der Welt zu überwinden, überhaupt das Problem in der Welt, dass man in die Welt gezogen wird, wie soll das eine Hilfe sein? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was sagt der Herr Jesus? Der Herr Jesus sagt, schau da mal, diese Welt, die ist nicht alles. Die Welt ist nicht alles. Diese Welt, es gibt eine Welt hinter dieser Welt. Der Pharao in Ägypten, was hat er gemacht mit den Israeliten? Der Pharao hat einen Zaun gezogen um die Israeliten herum und hat gesagt, bitteschön, das ist eure Welt. Und außerhalb gibt es nichts. Und als der Mose kam, was hat Gott dann getan? Gott hat Mose geschickt und Gott hat gesagt, es gibt ein Außerhalb, es gibt ein verheißenes Land, es gibt ein herrliches Land und ich hab euch Verheißungen gegeben und in diesem herrlichen Land wartet alles auf euch, alles, was ich euch versprochen habe, ein herrliches Erbe. Was hat er damit getan? Er hat ihnen einen Geschmack gemacht für die andere Welt. Und der Herr Jesus, er sagt, ich bin vom Vater ausgegangen, ich bin in diese Welt gekommen und diese Welt, die ist nicht alles. Der Satan, der zieht um uns einen Kreis herum und sagt, diese Welt ist alles. Und pass auf, dass du nichts verpasst. Und was macht der Herr Jesus? Er sagt, schaut, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich die Welt und ich gehe hin zum Vater. Und lass die Welt das Schlimmste tun, was sie mir tun können. Lass sie mich töten. Ich habe das durchschaut. Ich gehe hin, sie sollen mich töten. Ich gehe zum Vater. Der Herr Jesus hat durchschaut, dass hinter der Welt letztlich nichts steckt, was ihm wirklich Befriedigung bringen kann. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen die Welt durchschauen. Das heißt nicht, dass wir nicht die Dinge genießen dürfen, die wir so gerne ansehen, die Schweizer Berge oder die Eifel, die herrliche, schöne Eifel. Und nein, und das gute Essen und die schöne Sonne, und nein, wir sind nicht schöpfungsfeindlich. Wir genießen die Dinge, die Gott uns gibt. Aber wir merken, das ist nicht das Letzte. Es gibt mehr. Und jetzt möchte der Herr uns eine Lust machen für die anderen Dinge, für die geistlichen Dinge, für das Wort des Herrn und für die Wahrheit Gottes. Und das macht Petrus hier auch und er sagt, früher hattet ihr Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet. Ihr hattet keine Kenntnis, ihr meintet, das sei alles. Aber jetzt habt ihr Kenntnis von Gott bekommen. Also, formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, in denen ihr in eurer Unkenntnis, dientet, sondern wie der euch rief, heilig ist, werdet auch selbst heilig in aller Lebensführung oder in all eurem Wandel. Weil geschrieben ist, werdet heilig, weil ich heilig bin. Hier ist also der entscheidende Aufruf. Hier geht es um Heiligkeit. Werdet heilig. Werdet heilig. Sie sind aufgerufen, heilig zu werden. Wenn bei Ihnen hier steht, seid heilig, dann dürfen Sie getrost einen Stift nehmen und das seid durchstreichen und drüber schreiben, werdet. Denn im Griechischen steht werdet. Sie sagen ja, das ist ja egal, ob seid oder werdet steht. Nein, es ist nicht egal. Wenn nämlich steht werdet, dann heißt das, ich habe noch Zeit. Ich darf noch ein bisschen wachsen, oder? Werden. Der Herr gibt mir noch Spielraum. Der Herr weiß, dass es ein Prozess ist, bis dass der göttliche Charakter in uns Gestalt gewinnt. Das heißt, der Herr weiß, es braucht Zeit, dass Menschen heilig werden. Es braucht ein Programm. Gott hat mit jedem sein Heiligungsprogramm. Mit jedem von uns weiß Gott, wie er umgeht und was er ihm schicken muss und wie er ihm helfen darf, dass der Mensch heilig wird. Was heißt heilig? Heilig heißt abgesondert von dem Bösen und zugeordnet zu Gott. Heilig heißt einfach ganz für Gott da. Wenn jemand heilig ist, dann hat er sich Gott gewidmet. Der gehört Gott. Der weiß, ich gehöre dem Herrn. Und das drückt sich dann auch im Charakter aus, dass man dann weiß, aha, ein Heiliger benimmt sich anders. Nennen sich die Christen hier in der Eifel Heilige? In manchen Gebieten gibt es manche Gebiete, da nennen sich die Christen Heilige. Das ist eine sehr schöne Gepflogenheit. In England auch habe ich das, also in englischsprachigen Raum hört man das auch manchmal. Da nennen sich die Gläubigen The Saints, die Heiligen. Ja? Und das ist ein sehr schöner Ausdruck. Also Sie dürfen ruhig mal zu einem Bruder, zur Schwester sagen, Heiliger. Wir sind heilig in Christus. Wir sind in Christus auf die Seite genommen und wir dürfen jetzt dem Herrn dienen, gehören jetzt ihm. Und dann, aber wenn man weiß, man ist heilig, dann weiß man auch, wie man sich zu benehmen hat, nämlich nicht unheilig. Wir müssen lernen, wir dürfen lernen, mehr und mehr uns heilig auch zu benehmen. Das heißt rein, nicht unrein. Unser Reden darf heilig sein, nicht unheilig, nicht unrein. In jedem Bereich, er sagt, in eurer ganzen Lebensführung oder in eurem ganzen Lebenswandel. Das heißt, in jeder Situation, auch dann, wenn man Kopfschmerzen hat und wenn das Wetter heiß ist oder wenn das Wetter kalt ist oder irgendwas, auch dann, wenn man schwierige Leute im Umfeld hat, auch in der Ehe, in der Familie, im Beruf, beim Autofahren, wenn der andere gerade so sich nicht richtig benommen hat und man könnte sich ärgern, auch dann darf ich immer wieder dran denken, heilig. Ich darf mich heilig benehmen. Auch im Urlaub und in der Schule und in der Küche. Und auch wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, darf man sich auch heilig benehmen. Ich darf mich die ganze Zeit heilig benehmen und der Herr wird das fördern in mir. Und er gibt mir ein Programm, dass ich heilig werde im praktischen Wandel. Ich bin schon heilig in meiner Stellung. Ich bin abgesondert für Gott und jetzt soll sich das in meinem Leben auswirken. Weil geschrieben steht, werdet heilig, weil ich heilig bin. Also Gott sagt, schaut, ich bin euer Vorbild und ich bin heilig, deshalb sollt ihr auch euch heilig benehmen. Unser Reden ist manchmal gekennzeichnet von so Reden wie die Welt. Und dann manchmal erinnert uns der Herr daran und sagt, schau, das ist nicht heilig. Das ist jetzt unheilig gewesen, das ist profan, weltlich. Und dann sagt man, Herr, dann bitte belehre mich, zeig mir es, mach mich aufmerksam. Und auf solche Gebete hört der Herr, das tut er gerne. Also das ist hier das Zweite. Das eine, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Hier dann das Zweite, werdet heilig. Dann das Dritte, steht in Vers 17, eine grundlegende Haltung, hier geht es um Furcht. Ich lese Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, führet euer Leben in der Zeit, in der ihr wie Ausländer in der Fremde wohnhaft seid, in Furcht, also führet euer Leben während eurem Auslandsaufenthalt in Furcht. Also hier geht es um eine ganz grundlegende Haltung, die ist Furcht. Und wiederum motiviert Petrus zuerst. Er sagt, wenn ihr den als Vater anruft. Er sagt, wie benimmt man sich einem Vater gegenüber? Damals war das klar, wie man sich einem Vater gegenüber benimmt. Nämlich in Ehrfurcht, mit Respekt. Und das setzt Petrus voraus. Und wenn jetzt Gott unser Vater ist, dann wollen wir doch in Ehrfurcht und Respekt ihm gegenüber wandeln. Und wir wollen unser Leben nach ihm ausrichten. Furcht, was heißt Furcht? Furcht hat zu tun mit, bisschen mit Zittern. Er hat nicht Angst, ist nicht Angst. Ich gebe ein Beispiel. In der Schweiz, da fürchte ich die Polizei. Ich habe keine Angst vor der Polizei, aber ich fürchte sie. Warum? Weil es so schmerzhaft ist, wenn man zu schnell fährt. Oder wenn man irgendwo fährt, wo Fahrverbot ist. Das ist so schmerzhaft, weil sie so viel Geld verlangen. Und das wirkt tatsächlich in der Schweiz. Die Leute, also viele jedenfalls, richten sich nach den Verkehrsregeln. Also wenn man innerhalb des Ortes um mehr als 3 km/h zu schnell fährt, 3 km/h ist eine Toleranzgrenze, aber ab 4 km/h, also wenn Sie im Ort 54 fahren, dann ist es zu schnell. Dann wird geblitzt und das kostet Geld. Und das ist schmerzhaft. Und wenn Sie um 10 km/h zu schnell gefahren sind, dann kostet das viel Geld. Und das geht dann in eine solche Kurve. Also die wird immer steiler, die Kurve. Ja. Also, da habe ich Furcht. Was heißt das? Ich richte mich aus nach der Polizei und nach den Verkehrsregeln. Ich richte mich aus danach. Ich schaue genau. Das heißt Furcht haben. Ich richte mich aus nach Gott. Wir haben keine Angst vor Gott. Wir müssen nicht Angst haben vor Gott. Angst hat man, wenn man in der Finsternis, wenn Kinder in der Finsternis im Keller sind, es ist stockdunkel, dann haben sie Angst. Warum? Weil sie nicht wissen, wer da noch steht und der ihnen jetzt Böses tut. Ja? Die Unwissenheit bringt Angst. Bei Gott müssen wir nicht unwissend sein. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er ist ein Richter, das heißt hier der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Er ist ein Richter aller Menschen, deshalb ist auch Furcht angebracht. Auch am Preisrichterstuhl Christi wird alles gründlich untersucht werden. So lebt also während der Zeit eures Aufenthalts in Furcht. Das heißt mit Furcht und Zittern uns danach ausrichten, was er sagt. Nicht in der Angst, dass man das Heil verliert, darum geht es nicht. Es geht um die Angst, oder nicht die Angst, es geht um die Furcht, die sich ganz nach Gott ausrichtet, die sagt, Herr, du bist so heilig, du bist so groß und ich möchte mich nach dir ausrichten. Da gehört ein bisschen ein Zittern dazu. Das ist so wie der Sohn, wenn er was verbrochen hat und er weiß genau, jetzt kommt der Vater und ruft ihn und sagt, hast du das gemacht? Jetzt ist Furcht angebracht. Warum? Ja, weil er weiß, jetzt, das tut ihm dann weh am Hintern. Oder, ja? Das heißt, er denkt an die Züchtigung. Er denkt nicht daran, dass er jetzt seine Kindschaft verliert, dass ihn der Vater vor die Tür setzt und sagt, auf Nimmerwiedersehen. Das wird der Vater nicht machen. Aber es ist Furcht angebracht. Und das heißt, dass sich mit Haut und Haar nach jemandem ausrichten, auf sein Wort hören und es wirklich ernst nehmen, bis zum Letzten. Da ihr wisset, Vers 18, warum soll man Furcht haben? Da ihr wisset, dass ihr losgekauft wurdet. Wir wissen etwas. Hier ist wieder eine Motivation. Hier ist Petrus schon wieder da, um uns zu motivieren. Was motiviert uns zur Furcht? Da ihr wisset, dass ihr losgekauft wurdet, also er hat uns gekauft. Es war ein Loskauf, er hat uns befreit, wie man einen Sklaven kauft auf dem Sklavenmarkt. Da ihr losgekauft wurdet von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel oder von der nichtigen, von euren Vätern überlieferten Lebensführung. Nichtig heißt leer. Unsere frühere Lebensführung war leer, sagt er. Leer, da war nichts dahinter. Es war fruchtlos, hat zu nichts geführt, was die Ewigkeit betrifft. Von den Vätern überliefert, vom Papa haben wir es gelernt. Wenn er ungläubig war, haben wir es von ihm gelernt. Und diese Leute hatten lauter ungläubige Väter. Die meisten Christen damals waren aus heidnischem Hause. Die Eltern waren nicht gläubig. Also hier ist die Lebensführung, die lernt man von den Vätern. Das sind Gewohnheiten, die hat man übernommen. Und er sagt jetzt mit Furcht, arbeitet daran und bringt euch andere Gewohnheiten bei. Ihr seid losgekauft worden von den Vätern überlieferten Wandel. Wie seid ihr losgekauft worden? Nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Also der Preis, mit dem Gott uns gekauft hat, war nicht irgendwas Vergängliches, sondern das war was Unvergängliches. Und wenn es unvergänglich war, wenn der Kaufpreis ein unvergänglicher Kaufpreis war, dann zeigt es uns, wie viel wir wert waren. Gott hat viel gezahlt für uns. Und wiederum motiviert Petrus, Petrus möchte immer wieder die Gläubigen motivieren und ihnen Gott vor Augen führen, damit sie sich diesem Gott verschreiben mit Haut und Haar. Und er zeigt hier auf, wie viel es Gott gekostet hat. Also nicht mit einem vergänglichen Kaufpreis, sondern mit kostbarem Blut, das Blut des Herrn Jesus Christus. Es war so kostbar. Wenn er so viel bezahlt hat, dann möchte ich mich mit Furcht nach ihm ausrichten. Wenn er so viel hingegeben hat für uns. Ein Bruder hat mal erzählt, stell dir vor, du bist am Sklavenmarkt. Du bist ein Sklave. Jetzt kommt der Herr, der kauft dich. Und dann führt er dich nach Hause. Und dann merkst du, hey, mein Herr ist aber anders, der ist so freundlich zu mir. Du erwartest, dass er dich schlägt, aber er schlägt dich nicht, er ist freundlich zu mir. Und du merkst, er liebt dich und er behandelt dich wie einen Sohn oder wie eine Tochter. Und dann fragst du ihn, lieber Herr, wie viel hast du eigentlich für mich bezahlt? Und dann sagt er, ich habe meinen einzigen Sohn für dich hergegeben, damit ich dich kaufen konnte. Den einzigen Sohn hast du für mich hergegeben? Ja, so viel bin ich dir wert. Was ist die Folge? Dann will ich diesem Herrn dienen. Dann will ich diesem liebenden Herrn gehören. Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das hat Auswirkungen auf die Beziehung zu meinem Herrn. Und das ist es, was Paulus hier tut. Er zeigt, schau mal, wie kostbar ihr erkauft worden seid. Mit einem kostbaren Blut als eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, das Blut des Gesalbten, das Blut Christi. Dieser Preis war also eine Person. Und es geht noch weiter. Dieser Preis war eine ewige Person. Vers 20. Mit dem Blut Christi, der im Voraus gekannt war, vor Grundlegung der Welt. Er wurde aber geoffenbart am Ende der Zeiten. Gott hat von Ewigkeit her Golgatha vor Augen gehabt. Von Ewigkeit her hat er Jesus Christus vor Augen gehabt. Und Golgatha war für ihn eine ewige, gegenwärtige Realität. Es ist so, als ob Petrus uns fragen möchte, und ist es für euch auch eine Realität? Hast du es auch vor Augen? Hast du diese ewige Person vor Augen? Dieser Christus, der im Voraus gekannt war, das heißt, er war ihm immer vor Augen, er hat ihn geliebt, vor Grundlegung der Welt, und er wurde geoffenbart am Ende der Zeiten, euretwegen, wegen uns, von Anfang an hat Gott an uns gedacht. Wegen mir wurde Gott Mensch. Und er hat sich gesagt, wenn es nur einen gibt, der mich annimmt, wenn es nur dich gibt, der den Herrn Jesus annimmt, dann zahlt sich's aus. Dann zahlt sich's aus, Jesus Christus hinzugeben. Aber Liebe spricht gar nicht so, es zahlt sich aus. Die Liebe fragt nämlich nicht, ob sich's auszahlt. Die fragt nicht, zahlt sich's aus. Die Liebe, die gibt einfach. Und das ist die Liebe Gottes. Er gibt und gibt und gibt. Einfach deshalb, weil er Liebe ist. Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Christus ist das Mittel gewesen. Durch ihn kam die Versöhnung zustande, durch ihn haben wir vom Evangelium vernommen und durch ihn sind wir jetzt zum Glauben gekommen. Durch ihn sind wir jetzt an Gott zum Glauben gekommen. Das übrigens zeigt, dass die Leute Heiden waren. Vorher haben sie nicht an Gott geglaubt, dann kam Christus, jetzt glauben sie an Gott. Es waren keine Juden, die waren Heiden. Die sind zu Gott gekommen durch Christus. Und weiter, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Also das Ziel war, Gott hat seinen Sohn auferweckt aus den Toten und hat ihm Herrlichkeit gegeben. Wozu? Damit euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott sein darf. Das Ziel war, dass wir Hoffnung haben. Dass wir eine ewige Hoffnung haben.